ich bin der Mario, ich bin ein Computerhobby, der lustige Computersachen im Internet macht, um dann Spenden zu keilen. Und zwar für unseren Verein cards-for-ukraine.at. Wir konvertieren Spenden in 50 Euro Lebensmittelgutscheine für ukrainische Familien, die nach Österreich geflüchtet sind. Wir machen das seit 2,5 Jahren, haben bisher 280.000 Euro entsprechend umwandeln können und über 5.600 Familien damit helfen können, auch wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Wir machen das Zero Overhead, jeder Cent geht in Lebensmittelgutscheine, den Rest bezahlen wir. Und wir machen das 100% transparent, das heißt Bestellungen, Rechnungen und Zahlungsbelege sind alle online einsehbar. Der Krieg nimmt leider nach wie vor kein Ende. Es kommen nach wie vor Menschen zu uns, vor allem Frauen mit ihren Kindern. Die Versorgungssituation ist nicht immer optimal. Wir würden uns deswegen über eure Unterstützung und damit Unterstützung für diese Familien freuen.
Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Neues Jahr, neue Folge. Unsere erste Folge im Jahr 2025. Ich weiß nicht, ob man das noch sagen kann, aber frohes neues Jahr an alle unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Auch an dich, liebe Brenda, du bist auch wieder da. Hallo.
Auch an dich frohes neues Jahr, Christiane.
Dankeschön. Und frohes neues Jahr an unseren ersten Gast in diesem Jahr, und zwar an den Nico Alm. Hallo.
Frohes neues Jahr. Ich unterstelle euch ja, er geht es einfach alphabetisch vor und deswegen komme ich mit A gleich dran.
Genau, wir fangen jetzt von vorne wieder an. Du bist nämlich tatsächlich schon das vierte Mal bei uns zu Gast. Du warst unter anderem auch im Januar 2020 bei uns zu Gast. Wir nehmen das jetzt nicht als Omen, dass es dann so weitergeht wie bisher, weil du warst seitdem auch bei uns zu Gast und dann ist eigentlich nichts Schlimmes mehr passiert.
Naja.
Wer die anderen Folgen noch nicht mit dir gehört hat, kann das gerne tun. Wir werden sie bei uns in den Shownotes verlinken. Aber ich stelle dich trotzdem noch einmal vor, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Du bist viele Sachen in einer Person. Du bist unter anderem Unternehmer. Bist seit 2021 hast du das Unternehmen Average. Das ist eine Strategieentwicklung, Unternehmensberatung, Microthink Tank und so weiter und so fort. Du publizierst auch sehr viel mit verschiedenen Rechercheplattformen als Geschäftsführer, zum Beispiel Addendum, darüber haben wir in einem Podcast geredet. Bist auch Autor, ohne Bekenntnis hast du zum Beispiel geschrieben, steht auch auf deinem T-Shirt heute, habe ich gesehen. Auch darüber haben wir in einem Podcast geredet.
Stimmt, ja.
Bist Ex-Politiker, Aktivist für Laizität, Co-Host des Materia-Podcasts und ja, wie gesagt, Stammgast bei uns. Also viele, viele Rollen in einer Person.
Freut mich, dass ich wieder da bin.
Ja, danke schön. Uns freut es auch, dass du wieder da bist, dass du noch nicht sicher von uns bist. Worüber wir heute mit dir reden wollen und welche Rolle da zum Tragen kommt, das erklärst du mal die Brenda.
Als Thema haben wir uns überlegt, Österreich 2025, alles anders oder doch nicht. Ein Blick in die Zukunft mit Nico Alm. Du warst unser allererster Gast im Jahr 2020, damals, als die Welt noch normal unter Anführungszeichen war und wir haben über Traditionen und das Traditionelle in Österreich gesprochen. 4 Jahre später hat sich die Welt massiv geändert, aber was ist mit Österreich? Es heißt derzeit oft, es dürfe kein Weiter wie bisher geben. Aber in einem Land wie Österreich, wo Veränderungen eher beim Schauen wir mal, dann sehen wir schon bleiben, ist es ganz schwer vorstellbar. Wir wollen mit dir heute einen Blick in die Zukunft tragen. Was sollte sich 2025 unbedingt verändern? Welche Herausforderungen stehen an und welche verschieben wir lieber auf die Zeit nach der nächsten Wahl? Irgendeiner. Was erwartest du von einer neuen Regierung und was erwartest du dir nicht? Womit beschäftigst du dich in deinem kommenden Buch? Und die wichtigste aller Fragen, wann wird Michael Ludwig, die öffentlichen Wasserspender in Wien, das ganze Jahr nutzbar machen?
Die letzte Frage beschäftigt mich tatsächlich am allermeisten von allen bisherigen Fragen. Dazu muss man wissen, dass ich recht viel laufen gehe und sehr viel an Trinkbrunnen vorbeikomme, die allerdings, wenn es etwas kälter wird, abgedreht werden. Und ich hinterlasse dem Michael Ludwig auf Instagram jedes Mal, wenn ich laufen gehe, Durst habe und trinken will, eine kleine Nachricht, dass der Trinkbrunnen nicht angeschaltet ist für mich. Ich glaube, das ist persönlich, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Aber was er darauf antwortet und ob er darauf antwortet, erzählen wir am Schluss.
Gut.
Wir fangen nämlich jetzt an mit den Questions to go und der Christian hat die erste.
Bist du bereit? Hotel oder Zelt?
Hotel.
Reden oder zuhören?
Zuhören.
Welchen Ort wolltest du schon immer besuchen?
Die Antarktis.
Was ist der beste Geruch?
Quitte, Feige, ja, die zwei.
Mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Ja, das ist wieder so eine Frage, wo man lang nachdenken sollte. Ich möchte überhaupt nicht gestrandet sein auf einer einsamen Insel und brauche jemanden, der mich schleunigst von dort wegbringt. Jede Person, die in der Lage ist, mich schleunigst von dort wegzubringen.
Wenn du ein Warnschild hättest, was würde draufstehen?
Achtung, Alm.
Danke sagen möchte ich.
Es gibt viele Menschen, denen man Danke sagen sollte, könnte, müsste, öfter als man es tut. Deswegen Charles Darwin.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Mit Hafermilch ohne Zucker.
Freshest to go gemeistert. Wir haben jetzt schon festgestellt, Kaffee ist immer noch der gleiche. Wir haben unsere vier großen Milch- und Zuckerfragen, wie wir sie nennen, für die Folge ein bisschen abgewandelt, um sie ans Thema anzupassen. Deswegen, die erste Frage lautet normalerweise, was ist der beste Kaffee, den du getrunken hast? Aber das wissen wir schon, weil du warst schon so oft da. Deswegen heute die Frage, was ist der beste Kaffee, den du dieses Jahr trinken willst?
Der beste Kaffee, den ich dieses Jahr trinken will, wird hoch im Norden von Europa sein. Vielleicht in Norwegen oder in Island. Und er wird vor allem deswegen gut sein, weil der Ausblick mit diesem Kaffee fantastisch sein wird. Wie er dann schmeckt, ist mir nicht so wichtig vielleicht.
Also du wirst dich der Antarktis annähern dieses Jahr.
Na, ich bin ganz im Gegenteil. Ich bin am weitest entfernten Punkt von der Antarktis, dann hoffentlich irgendwann später in diesem Jahr. Mich zieht es ja eher in den Norden. Die Antarktis noch einmal zu sehen, bevor sie abgeschmolzen ist, wäre schon recht interessant. Es ist allerdings relativ aufwendig und teuer, dorthin zu kommen und langwierig. Ja, vielleicht wäre es auch gut, so einen Vorher-Nachher-Besuch zu machen. Einmal vor der Schmelze und einmal danach.
Ich wollte schon fast in die Themenvorstellung reinschreiben, weil ich das diese Woche bei dir auf irgendeinem Social-Media-Kanal gelesen habe, ob dieses das Jahr ist, wo wir alle nach Nordkorea fahren werden. Und ich habe nicht von dir gewusst, dass du schon mal in Nordkorea warst. Das habe ich sehr interessant gefunden.
Ich habe natürlich kurz gezögert und wo ich hinfahren wollte, dass ich Nordkorea sage, aber dort war ich ja schon einmal. Und ja, ich war schon mal in Nordkorea tatsächlich und kann ja schwer einschätzen, wie gefährlich oder ungefährlich es heutzutage ist. Ich gehe davon aus, es ist nach wie vor genauso ungefährlich wie 2015, als ich dort war. Es gibt zwei Reiseveranstalter, meines Wissens noch immer die gleichen beiden, die aus Beijing aus Reisen nach Nordkorea organisieren. Und da Nordkorea auch vom Tourismus lebt und kein Interesse hat, den Menschen, die dorthin reisen, in irgendeiner Form zu schaden, werden die da einfach mit einer Guided Tour durchgeschleust und wieder heimgebracht. Und es ist genauso, wie man sich's vorstellt, keine ganz normale Reise, die man dort unternimmt, aber es ist bei weitem nicht so gefährlich, wie man sich denkt.
Aber wenn man dir so zuhört, also beim Reisen suchst du dir schon Destinationen aus, die jetzt nicht so 5-Sterne-Club in Gran Canaria sind.
Ja, das wäre für mich die Hölle, glaube ich. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben solchen Cluburlaub gemacht habe. Ich glaube, ganz echten Cluburlaub habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Ich war vielleicht ein-, zweimal in solchen Resorts, zum Teil auch, weil es nicht anders ging. Also ich war mal in Kuba, da war es ein bisschen schwierig, ganz individuell sich was zu bauen. Und ich glaube, einmal in Griechenland, aber das ist nichts für mich.
Wenn man sich jetzt überlegt, ich meine, es gibt ja Vision Boards, die man sich am Anfang des Jahres so macht. Bist du so ein Typ, der das auch macht und ist da die Reise hoch in den Norden drauf? Oder schaust du einfach, was passiert?
Ich habe tatsächlich heute darüber nachgedacht, ob ich nicht einmal Dinge, die dieses Jahr passieren, von denen ich weiß, dass sie stattfinden und die ich gern machen würde, eintragen sollte in sowas. Was du Vision Board genannt hast, könnte man auch als Kalender bezeichnen, habe ich natürlich, da stehen auch einige Sachen drinnen. Tatsächlich bin ich aber mit den Kalenderansichten in der Regel nicht zufrieden, weil ich kenne keinen guten Kalender, zumindest keinen digitalen, der wirklich so einen guten Jahresüberblick bietet, bei dem ich mich auch zurechtfinden würde. So ein guter Old-Fashioned Wandkalender, Vision Board. Ich sehe es vor mir, würde eigentlich ganz gut in meine Wohnung passen. Früher hatte man noch so Kalender als Tischunterlage, es war auch recht praktisch, ja. Ja, aber ist sozusagen, ich bin ein sehr visueller Typ, gut geraten und würde tatsächlich, hätte ich sowas, würde ich sowas eintragen, obwohl diese Norwegen-Reise oder diese Reise in den Hohen Norden keineswegs geplant ist. Also nur aus meinen vergangenen Reisetätigkeiten der letzten Jahre, wo ich in Kanada, Island und so weiter war. Also es ist schon immer recht kühl und das im Winter alles, also nicht im Sommer.
Ich finde es ja super. Ich war in Kanada 6 Wochen im Februar.
Das ist toll.
Perfekt.
Ich war 4 Wochen alleine in einer Hütte in der 2022. Das haut schon hin.
Aber wir können ja auch gerne mal einen Reisepodcast mit dir machen, wo man so hinfahren kann und wie das so ist. Aber eigentlich wollen wir ja heute über das bevorstehende Jahr für uns gemeinsam in Österreich sprechen. Was siehst du so als, was auf den großen Wandkalender vor uns, was würdest du für Österreich schon eintragen heuer?
Ja, das ist tatsächlich nicht einfach zu beantworten, weil nämlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wir diesen Podcast zu einem Zeitpunkt aufnehmen, an dem die ÖVP und die FPÖ gerade eine Regierung aushandeln und damit scheitern oder auch nicht scheitern. Und vielleicht scheitern sie auch ein bisschen später oder ganz spät, das wissen wir alles noch nicht. Aber davon hängt natürlich sehr viel ab. Im Moment sind noch alle möglichen anderen Lösungen auch im Spiel. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir einen Kanzlerkickel bekommen, dann steht Österreich vor einer völlig neuen politischen Situation. Schwarz-Blau gab es ja schon öfter, aber noch nie mit einem blauen Kanzler. Und das wird sich wohl ändern. Und dann ist die Frage, treten viele der schlimmsten Befürchtungen ein? Oder treten sie ein und wir erkennen sie nicht, oder sie treten gar nicht ein. Das ist etwas, das im Moment gerade reichlich diskutiert wird und ich habe noch kein vollständiges Bild davon, was uns da erwartet. Also die Befürchtungen reichen ja von irgendeiner Form des Urbanismus bis hin zur Rückabwicklung von allen möglichen Dingen, die aus Sicht der FPÖ nicht besonders gemocht werden, also alles, was Klimaschutz betrifft, etc. Und. Also will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Interessanter ist, glaube ich, wie eine neue Regierung dem begegnet. Ob da eher symbolische Handlungen gesetzt werden, damit man das eigene Klientel zufriedenstellt, weil man in Wirklichkeit die Zeit eh nicht zurückdrehen kann. Also ich bin tendenziell eher optimistisch. Kommt natürlich auch darauf an, wie sich eine FPÖ oder ein Kanzler Kickl gegenüber der Welt positionieren will. Man kann da auch auf das Beispiel Meloni in Italien zum Beispiel schauen und da sieht man dann auf einmal, dass da doch eine Bewegung auch drinnen ist, die man nicht für möglich gehalten hätte. Ich meine, das ändert nichts am Charakter der Person, aber für die Politik kann es alles Mögliche bedeuten. Und die FPÖ ist nicht in einer Alleinregierung hier, das muss man auch dazu sagen. Und wir sind innerhalb einer EU. Deswegen würde ich mir nicht das Allerschlimmste ausmalen. Aber ich glaube, in manchen Bereichen, in denen viel weitergebracht werden könnte, wird sich nicht viel tun. Da bin ich dann aber schon mitten in einem politischen Programm, wenn ich jetzt anfange aufzuzählen.
Also angenommen, du wärst jetzt noch immer im Nationalrat und siehst die Situation, die jetzt irgendwie anscheinend kommt, oder es scheint momentan sehr wahrscheinlich, dass es kommt. Wie würdest du dem als Abgeordneter jetzt begegnen? Oder wie würdest du dein Programm auch ansetzen und sagen, okay, wie läuft das ab?
Von meinem Naturell her jetzt ohne Berücksichtigung dessen, in welcher Partei ich da drinnen sitzen würde. Und ich meine, wäre wahrscheinlich naheliegend NEOS, aber ich würde natürlich mich so verhalten, dass ich das an der Sache bemesse, mal primär. Also davon ausgehend, dass dort Vorschläge für Vorhaben im Parlament besprochen werden, würde es mir schwerfallen. Und ich würde es auch nicht machen, zu Dingen, die gut sind, Nein zu sagen, weil ich in Fundamentalopposition bin. Aber es gibt prinzipiell auch bei guten Gesetzesvorhaben und den Umsetzungsvorhaben natürlich immer auch Kritikpunkte, auf die man hinweisen muss. Das habe ich auch damals als Abgeordneter gemacht. Und das ist ja auch eigentlich Usus im Parlament. Und das ist ja eigentlich auch das, wie es andere Abgeordnete handhaben, die sagen, prinzipiell die Sache gut, aber dieses und jenes, sieht man halt dabei anders. Und dann gibt es wahrscheinlich sehr viele Dinge, die man einfordern kann, die nicht kommen werden. Also erstens aus ideologischen Gründen nicht kommen werden, zweitens aus finanziellen Gründen auch nicht kommen oder budgetären Gründen nicht kommen können, weil Blau-Schwarz auch keinen Spielraum haben wird, irgendetwas umzusetzen, was sich andere auch nicht leisten können. Die stehen vor den gleichen Realitäten. Es gibt wahrscheinlich auch die gleiche Hemmung, unerfreuliche Botschaften den Menschen zu überbringen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Gutes Beispiel, Pensionsreform. Da ist es jetzt so, dass wir alle wissen, dass irgendetwas passieren muss. Alle Menschen werden älter. Logischerweise werden Menschen länger arbeiten müssen, auch weil sich die Bevölkerungspyramide nach unten eher verjüngt als breiter wird. Also das geht sich ganz einfach rechnerisch nicht mehr aus, das System in dieser Art und Weise. Das wird auf den letztmöglichen Zeitpunkt verschoben, hier ein bisschen unangenehme Konsequenzen zu setzen. Und das bisschen unangenehm darf man ruhig auch als bisschen unangenehm bezeichnen, weil das de facto Pensionsantrittsalter in Österreich trotzdem sehr niedrig ist. Und da gibt es, ich meine, wenn man jetzt erfährt mit, weiß ich nicht, 58, dass man dann halt nicht mit 65, sondern mit 65 und 6 Monaten in Pension geht, dann ist das aus meiner Sicht keine große Tragik, sondern nur eine eher geringfügige Erschwernis im Leben. Dafür darf die Person, die jetzt so alt ist, davon ausgehen, dass sie ein ganz schönes Stück länger lebt als die Elterngeneration, zumindest statistisch. Individuell kann das natürlich anders sein. Also die schlechten Nachrichten sind mitunter auch gar nicht so dramatisch schlecht. Aber es wird natürlich sehr viel gern dramatisiert. Aber da gehe ich davon aus, dass in diesem Bereich zum Beispiel keine nennenswerte Maßnahme gesetzt wird.
Ich kann mir das noch nicht richtig vorstellen, ein Bundeskanzler Kickl überhaupt, so meines Ganzes. Und als Zweites kann ich mir keinen Bundeskanzler Kickl vorstellen, der irgendwelche schlechten Nachrichten sagt, ohne dass wer anderer schuld ist.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich teile diese Einschätzung voll und ganz. Ich kann mir einen Kanzler Kickl auch überhaupt nicht vorstellen. Also alleine von seinem ganzen Habitus her würde das sicher einen gewissen Bruch im Amt erzeugen. Kann mir auch nicht vorstellen, wie das wirkt. Also ich kann mir keine TV-Ansprachen vorstellen, die zu irgendwelchen Ereignissen oder egal ob gut oder schlecht oder Jahrestagen und so weiter stattfinden, die irgendwie das sind, was man als staatstragend bezeichnen würde. Jetzt nicht, weil ich der Meinung bin, das muss unbedingt so sein, weil es immer so war, oder dass das zwingend mit dem Amt in einer gewissen Art und Weise so ausgeführt werden muss, gar nicht. Man kann schon unkonventionell sein. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Mensch eine Rede halten kann, die zumindest den Buchstaben nach verbindlich für die gesamte Bevölkerung irgendwie ansprechend ist. Das kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Bei Kickl schwingt so viel Polemik, satirischer und sarkastischer Unterton mit immer. In jedem Interview, in jeder Rede, ist nicht vorstellbar, dass er sich verkneift. Und das alleine, ja, deswegen habe ich da genauso ein Unvorstellungsvermögen oder ein mangelhaftes Vorstellungsvermögen oder vielleicht eher ein gutes Vorstellungsvermögen, wie es ist, aber es passt dann einfach, es passt für mich nicht zusammen.
Wenn man sich jetzt die voraussichtlichen Oppositionsparteien anschaut, also SPÖ, Neos, Grüne, wen vergessen? Ich glaube nicht. Ja.
Gut. Diesmal nur 5, ja.
Glaubst du, wird sich das mit einem blauen Kanzler so entwickeln, dass sie eher zusammenarbeiten und sagen, okay, wir sind jetzt eine United Front, im Gegensatz zu einem schwarzen Kanzler, wo man sagen kann, na gut, vielleicht stimmt da was darüber und da, aber wir wollen jetzt nicht, also ist es mit einem blauen Kanzler Oppositionsarbeit anders als mit einem schwarzen Kanzler, auch wenn beide in einer Regierung sind?
Möglicherweise, aber das ist eher situationselastisch anzulegen, wie das unser ehemaliger Verteidigungsminister so schön gesagt hat mal, der Klug. Ich glaube jetzt nicht nur, weil das Kickl ist, dass alle anderen eine Oppositionsfront bilden, eine gemeinsame. Es ist doch überhaupt nicht notwendig. Du kannst ja als Opposition sowieso nichts durchsetzen. Du kannst bestenfalls gemeinsam mit den Regierungsparteien in Sachfragen etwas aushandeln und dann gemeinsam mit denen durchsetzen, aber dann sind 3, 4, 5 Parteien vielleicht einer Meinung. Ich sehe hier nicht, wo eine geeinte Opposition etwas besonders stark durchbewegen könnte und das durchgängig notwendig wäre. Es ist auch wirklich nicht, inhaltlich nicht notwendig. Es gibt einfach zu große Unterschiede in den Sachfragen zwischen Rot, Grün und Neos, als dass man sich da einfach so, nur weil man einen gemeinsamen Gegner hat in der Regierung oder zwei gemeinsame Gegner, dass man sich da auf irgendwas verständigt. Also sehe ich nicht. Kann mir vorstellen, dass Neos da eine andere Rolle, also dass Rot und Grün näher zusammen sind und Neos da eine andere Rolle einnehmen wird. Welche genau, kann ich mir schon ungefähr vorstellen. Also sicher eine Rolle, die weniger fundamental Opposition ist. Rot und Grün haben es relativ einfach. Die sind in ganz vielen Bereichen sehr weit weg von dem, was Blau und Schwarz machen. Neos hat da wahrscheinlich im unternehmerischen Bereich mehr Schnittmengen. Rot und Grün können eine Fundamentalopposition fahren und einfach gerade im Bereich, weiß ich nicht, Steuern, Abgaben, Soziales, da ganz andere Dinge entgegensetzen. Die können auch ihr Profil natürlich da sehr stark schärfen. Ich meine, Neos wird das auch können, halt bei anderen Themen.
Ich finde es immer ganz interessant, so ein bisschen vielleicht so ein Gedankenexperiment zu machen. Und es predigen ja irgendwie alle Parteien, also so wie es jetzt bisher war, geht alles nicht mehr, wir müssen alles neu machen. Und was würde passieren, wenn eine Regierung wirklich sagen würde, alle Parteien auf den Tisch, schauen wir, dass wir Dinge gemeinsam machen. Ich würde das nicht das wahnsinnig positiv dem wahrscheinlich zukünftigen Bundeskanzler Kickl unterstellen, aber was wären so Linien in deiner Sicht, die wirklich etwas anderes wären, die nicht wären eine Koloration von Chemie alles schon?
Ja, das wäre sicher eine Herangehensweise, die ungekannt wäre. Erfordert aber wahrscheinlich eine andere Gesprächsbasis, die sich jetzt nicht einstellen wird. Also so wie du sagst, ein Kickl wird nicht sagen, hey, wir brauchen jetzt dringend eine Staatsreform, setzen wir uns alle zusammen, machen wir das als Fünf-Parteien-Einigung und los geht's. Ja. Ist nicht vorstellbar, ist wahrscheinlich auch, ich meine, es ist aus zwei Gründen nicht vorstellbar, weil ich glaube, man würde sich nicht so leicht inhaltlich einigen, zum Beispiel bei dem Thema und wahrscheinlich bei vielen anderen auch. Und das andere ist, sehr sicher wäre es schwer vorstellbar, dass die anderen Parteien Blau-Schwarz bei solchen Vorhaben unterstützen werden, die eine gemeinsame Anstrengung brauchen. Also da ist es realistischerweise schon so, dass bei aller Sachlichkeit und Konstruktivität man jetzt nicht auch noch den Regierungsparteien zusätzliche Erfolge verschafft und es ihnen zu leicht macht. Das müsste schon sehr teuer abgekauft werden. Und ich wüsste auch nicht, welche Themen das sind. Ich meine, die großen Reformblöcke sind bekannt. Ja, das ist natürlich A, Budget mal. Das ist jetzt in dem Sinn kein politisches Thema, aber es ist eine Notwendigkeit, dass das passt. Pensionsreform, Gesundheitsreform, Bildungsreform, man kann die Dinge relativ schnell aufzählen. Dann gewisses Engagement natürlich im Klimaschutz und anderen Dingen, die sonst noch wichtig sind. Aber jetzt mal abgesehen davon, ja, Staatsreform habe ich schon genannt. Es gibt halt so ein paar Dinge, paar große Brocken. Da braucht es ein bisschen mehr als nur eine einfache Mehrheit im Parlament. Da braucht es vielleicht auch ein bisschen mehr als eine Zweidrittelmehrheit, um es einfach durchzubringen, sondern auch eine gewisse Einstimmigkeit oder einen breiten Konsens, dass manche Sachen passieren. Ist schon vorstellbar in Regierungskonstellationen, aber in der, ich meine, um es auch auszusprechen, weil es fast so offensichtlich ist, dass wir es noch nicht gesagt haben. Ich meine, da wird es ordentlich krachen, natürlich, sehr logisch. Also wenn es zu dieser Regierung kommt, dann fliegen die Fetzen, das ist logisch. Da wird jeden Donnerstag demonstriert werden, da wird aus allen Rohren gegen diese Regierung geschossen, aus manchen stärker, aus manchen weniger stark. Also die Fetzerei, die beginnt, das ist eh klar. Das haben wir, glaube ich, dieses Offensichtliche haben wir ausgespart bislang, aber das ist wichtig erwähnt zu werden.
Ich glaube, wir wissen auch gar nicht, was das aus allen Rohren ist, was da alles so kommt. Ja, das,
ja.
Ich, mal schauen. Ich mein,
die beiden Parteien, die jetzt regieren, die sind ja auch, die haben ja auch eine gewisse Geschichte, was Skandale betrifft und Korruption und Dinge, die, wenn auch nicht strafrechtlich relevant, dann zumindest politisch, ethisch schwer hinterfragbar sind. Da ist so viel passiert in den letzten Jahren, dass, glaube ich, sehr vielen Leuten entweder vollkommen egal ist oder sie haben es vergessen. Ich tippe eher auf Zweiteres. Aber niemanden würde es überraschen, wenn da jetzt noch was nachkommt.
Ich habe immer, also ich glaube, man sollte immer die Hoffnung haben, dass die politische Welt doch noch besser wird, als man sie sieht jetzt. Und jetzt habe ich nicht großes Vertrauen in FPÖ-Ministerinnen und Minister. Aber wenn du sagen könntest, ich entscheide jetzt, was 2025 gleich einmal umgesetzt wird und was wir machen, um voranzukommen und nicht dort bleiben, wo wir eh schon immer waren, was würdest du machen?
Wenn ich mir ein politisches Thema aussuchen würde, das nicht mein Kernthema ist, Trennung von Republik und Religion, ist tatsächlich wahrscheinlich nicht das dringendste Problem im Moment, würde ich tatsächlich aufs Thema Pensionsreform gehen. Das halte ich für wirklich das nachhaltig wichtigste Thema, dass man da das Budget wieder in den Griff bekommt. Es nimmt auch einfach den größten Teil des Budgets in Anspruch und deswegen, also den einen großen Teil, und deswegen kommt das zuerst und alles andere kommt im Nachgang. Dann schafft man auf absehbarer Zeit auch wieder einen Spielraum für Dinge, wo der Staat dann auch Geld ausgeben darf und wo es auch seine Aufgabe ist. Und dann wäre es natürlich schön, einmal breit mit der Bevölkerung zu diskutieren, was denn überhaupt Staatsaufgaben sind und in welcher Intensität die wahrgenommen werden. Da gibt es wirklich viel zu wenig Wissen darüber, viel zu viel Erwartungshaltung, auch dass Dinge für einen geregelt werden. Das will jetzt nicht Nanny State sagen, aber viele Menschen haben schon ein ausgeprägtes Bedürfnis dafür, dass ihnen Entscheidungen und Verantwortung abgenommen wird. Und es sollte aus meiner Sicht eine Ausfallsicherheit bestehen, Unterstützung und Hilfe dort, wo sie notwendig ist, aber nicht im Vorhinein schon angeboten werden, so dass man sich gar nicht mehr anstrengend bemühen oder kümmern muss.
Ich finde es immer super, wenn so in Debatten ist, was die Politik machen soll, sich um die Belebung von Einkaufsstraßen zu kümmern. Finde ich immer super, weil man denkt, was soll die Regierung machen? Soll sie Geschäfte zwingen, dorthin zu gehen, oder wie soll das genau funktionieren?
Absolut, ja. Also die Politik soll dieses und jenes bewerkstelligen. Also Einkaufsstraßen ist ein sehr gutes Beispiel natürlich. Ich meine, in aller Regel machen das gerade die Einkaufsstraßen eh selbst, indem die auch wahrscheinlich irgendeinen Verein oder irgendein Vehikel haben, wo die alle ein bisschen was einzahlen, damit genau diese Einkaufsstraße sich das selbst managt. Also ja. Es gibt da draußen auch einen Markt, der Dinge regelt, beziehungsweise regeln sich Dinge durch Angebot, Nachfrage und Engagement auch selbst. Das vergessen die Leute. Und wenn, da will ich auch gleich mit einem Missverständnis aufräumen, das mich natürlich sehr, sehr stark ärgert, so wie viele andere auch. Ich meine, wenn man leichtfertig sagt, der Markt regelt das, heißt das nicht notwendigerweise, dass der Markt das auch zur Zufriedenheit aller regelt. Es heißt nur, dass es hier einen Mechanismus gibt, dem man Dinge auch einfach unterwerfen kann, damit sie sich den Marktgesetzen zufolge auch einfach lösen. Ja. Dass es da Gewinner und Verlierer gibt und nicht jeder gleich gut aussteigt oder ja, manche sich übervorteilt, untervorteilt fühlen, das gehört halt dazu.
Ich habe noch eine Frage zu den Pensionen. Und zwar, ich finde es immer interessant, wenn man über Pensionsreform redet, ist immer der österreichische Reflex zu sagen, also Pensionen kürzt man nicht. Und ich habe von dir schon oft so gelernt, wie man auch sich in Debatten verhält oder wie man Argumente bringen kann. Wie erklärst du das Menschen, dass eine Pensionsreform nicht in erster Linie heißt, wir wollen dir jetzt deine Pension wegnehmen und alle werden jetzt Mindestpensionisten?
Das tatsächlich, so wie du das formuliert hast, wir wollen etwas wegnehmen und alle werden Mindestpensionisten. Ich glaube, die Angst haben tatsächlich viele Leute. Ich bin wirklich in dem Thema auch wirklich kein Experte, muss ich auch dazu sagen. Aber ich merke auch in den Diskussionen jetzt, dass das von politischen Gegnern durchaus auch eingesetzt wird. Nämlich der Vorwurf, Neos in dem Fall würde zum Beispiel Pensionen kürzen. Wenn das vom politischen Gegner kommt und in dem Fall vielleicht die SPÖ, dann meinen die damit, dass Inflationen nicht an oder über der Inflation automatisch angepasst werden, sondern möglicherweise darunter. Das ist ein Reallohnverlust, wenn man so will, oder ein Realpensionsverlust. Und das wird einfach als Kürzung geframed. Fair enough. Kann man ja machen. Sollte man aber auch dann fairerweise immer erklären und nicht so hinstellen, als würde da jemand kommen und von den Pensionen vielleicht 5% oder 10% abräumen, um das Budget zu sanieren. Also das wird ja bewusst so formuliert, dass man sich mit dieser Erklärung aus der Affäre ziehen kann, wenn man sie braucht. Aber tatsächlich lässt man es einfach einmal so draußen stehen, dass der Eindruck erweckt wird, da würde tatsächlich gekürzt werden. Und warum man keine Angst zu haben braucht, ist einfach die, dass natürlich diese Anpassungen nach oben erfolgen und in der Vergangenheit natürlich auch über die Inflation hinaus nach oben erfolgt sind. Also wir kennen diese ganzen Vorwahlgeschenke, die verteilt werden, dass schnell noch ein bisschen mehr getan wird, als eigentlich leistbar ist und auch unbedingt notwendig ist. Also durch diese bisschen leicht überzogenen Erhöhungen, da stellen sich ja auch fast schon Zinseszinseffekte ein, die man durchaus auch, wenn man das einmal ein Jahr ein bisschen niedriger anlegt, wo eh alle sparen müssen, wo Leute ihren Job verlieren, dann wird sich das irgendwie ausgehen, wenn die Erhöhung nicht so stark ist. Und das mit dem Pensionsantrittsalter bedeutet natürlich auch, dass wenn man länger arbeitet, auch länger mehr verdient, als man später Pensionen bekommt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben ja gerade, wenn man sich das Verhältnis Frauen und Männer ansieht, hier haben ja Frauen in der Pension oft einen Nachteil, dass sie eben durch die niedrigeren Einkommen, das nicht später steigen im Alter, das kürzer arbeiten, deutlich niedrigere Pensionen rauskriegen. Also diese Angleichung wäre ja durchaus in dem Sinn auch, dass dann die Pensionsniveaus sich angleichen. Ja, und dass das mit mehr Arbeit im Leben verbunden ist, stimmt. Aber warum sollte man hier einen Unterschied machen?
Ich bringe jetzt ein übliches Gegenargument an dieser Stelle.
Bitte.
Aber das kann man leicht sagen, wenn man einen super Job hat und gut arbeiten kann. Aber was ist mit den Schwerarbeitern? Was ist mit den Leuten, die mit 15 schon am Bau stehen? Die können halt mit 65 nicht mehr arbeiten.
Ja, aber diese Hackler-Regelung und diese Pensionsjahre und dieses abschlagfreie in Pension gehen bei gewissen Tätigkeiten, die einen körperlich nicht länger arbeiten lassen, das kann man ja beibehalten. Also das ist, es gibt wirklich auch keinen Druck, dass man diese Dinge alle gleich macht. Also ich denke niemand, ich habe das aber auch noch nie gehört, dass das irgendjemand verlangt, dass das abgestellt wird. Also körperliche Schwerarbeit wird natürlich schon anders eingestuft als ein 0815 Bürojob, bei dem man sich eh noch ausreichend bewegen kann und auch nicht immer im gleichen Sessel sitzen muss. Also das ist, glaube ich, ein bisschen eine Strohmann-Argumentation. Ganz einfach. Ich meine, was nicht in Ordnung ist, ist, wenn jemand eine Hacklerregelung in Anspruch nimmt oder eine körperliche Schwerarbeitsregelung, keine Ahnung, wie das ordentlich heißt, und das aber nicht macht. Also beim bequemen Job mit guter Kantine und gesundem Essen seine, was weiß ich, oder ihre 45 Jahre beieinander hat und dann halt trotz Lehre oder wegen Lehre trotzdem früh in Pension gehen kann, das ist ja nicht im Sinn der Sache. Außerdem wundert es mich, dass die Leute so früh in Pension gehen wollen. Aber then again, warum nicht?
Kommt wahrscheinlich auf den Job an. Also es gibt wahrscheinlich Leute, die sagen, hätte jetzt genug das mein Leben lang gemacht. Aber ja, ich glaube, das ist Lebensrealitäten, die ich jetzt auch nicht so persönlich kenne. Ich habe versucht, mit dieser Frage schon die nächste große mit Milch und Zuckerfrage einzuleiten. Und zwar, was kann man von dir lernen und was willst du dieses Jahr lernen? Und ich finde, die Frage mache ich immer sehr gern, weil ich dann sagen kann, was ich glaube oder weiß, was man von einem lernen kann und von dir lernen kann. Und was ich von dir gelernt habe, und das hat man jetzt wieder gesehen, dass man manchmal Debatten auch wirklich in einer gewissen Ruhe führen kann und nicht immer eine Empörungsspirale anhetzen muss und dem anderen immer irgendwie das Böseste vorwerfen, sondern auch einfach seine eigene Sicht gut erklären kann. Und das finde ich extrem spannend, dir zuzuhören, weil man davon sehr viel mitnehmen kann.
Danke, das ist ein tolles Kompliment. Ich wünschte, es wäre nur immer so. Das sehr oft fehlen mir auch die richtigen Argumente bei vielen Dingen und sehr oft lasse ich mich natürlich auch reintreiben in ein bisschen eine hitzigere Diskussion. Hängt natürlich auch immer vom Gegenüber ab. Also wenn ich natürlich nur mit Irrationalität und Empörung konfrontiert bin, dann fällt es mir natürlich auch schwer, obwohl es gescheiter wäre, genau in diesen Situationen sehr, sehr sachlich zu bleiben. Was kann man von mir lernen? Also eine Sache, die man von mir lernen kann, das habe ich in einem anderen Podcast, den ich auch co-hoste übrigens, den Radio Attikan Podcast. Das habe ich in einer der letzten Episoden entwickelt, die Idee, dass ich Aura-Fotografie im Selbststudium mir beibringen will. Vielleicht muss ich das jetzt echt machen. Und dann kann ich anderen Leuten Aura-Fotografie beibringen, weil ich war irgendwann auf der Esoterik-Messe und habe das gesehen und habe gesehen, dass dafür ein Aura-Foto sehr viel Geld verlangt wird und für eine 15-minütige Interpretation, das kann ich auch wahrscheinlich. Also es war sehr lustig, diese Esoterik-Messe übrigens.
Das kann ich mir vorstellen. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, aber da gibt es irgendwie so ein Handlese-Special-Ding auf Mallorca für Reisende. Und er hat sich gedacht, die verlangen, weiß ich, 100 Euro dafür. Und er hat sich gedacht, der Markt regelt alles. Ich setze mich daneben hin und mache es um 50.
Ja, do it.
Mach das Urgeld.
Ja, das ist bei der Esoterik-Messe gab es 2 Aura-Fotografien. Eine um 30, eine um 50, ja.
Wo ist dein Aura-Foto?
Ich habe kein Aura, ich war zu schnorrig,
oh,
dass
nein.
Ich ausgebe. Ich habe gar nichts ausgekauft auf der Esoterik-Messe, leider.
Also ja. Du hast ja in ein paar Monaten, nämlich ungefähr 8, 7 Geburtstag, also falls dir jemand ein wirklich gutes Geburtstagsgeschenk machen will, ein Aura-Foto, oder?
Ich glaube, ich wünsche mir einfach Aura-Fotos von allen. Mal schauen. Es wird vielleicht eher eine große Party. Eine sehr große vielleicht. Was kann man von mir lernen? Ich weiß nicht, ob die Frage hinreichend beantwortet ist. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas kann, was man von mir lernen kann. Ich meine, was ich merke, ich bilde mir nicht ein, irgendetwas besonders gut zu können und schon gar nicht von so klassischen Sachen wie irgendwie Sport oder Musikinstrumente oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, was ich relativ gut kann, ist analytisch in ein Argument reingehen und es so zu sortieren, dass es eine gewisse Didaktik und Reihenfolge hat. Also ich arbeite ja nicht umsonst in der Kommunikation und egal, ob man Mobilfunktarife bewirbt oder politische Ideen, so einen gewissen Aufbau in einer Position, das ist schon etwas, was man von mir tendenziell lernen könnte. Zumindest merke ich, dass ich bei vielen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, da nicht unbedingt zufrieden sind, wie die das handhaben. Also sich an eine gewisse Struktur des Arguments auch zu haben. Das heißt nicht, dass ich es gut vermitteln kann dann rhetorisch. Das ist wieder was anderes. Das ist eine andere Fähigkeit, aber schriftlich, glaube ich, geht es ganz gut zu erfassen, worauf es ankommt. Das war die eine Frage. Was war die andere Frage?
Was willst du dieses Jahr lernen, außer Aura-Fotografie?
Außer Aura-Fotografie, was ich dieses Jahr lernen will. Eieiei.
Norwegisch.
Ich lerne auf Duolingo Schwedisch. Norwegisch tue ich mir jetzt nicht an, es ist schon Schwedisch unnötig. Ich lerne ja auch nur Schwedisch, weil Japanisch so schwierig geworden ist, dass ich was Leichtes lernen wollte. Und dann bin ich auf Schwedisch verfallen, was eine Mischung aus Englisch und Deutsch ist und man 90% der Vokabel sowieso beim Lesen schon versteht. Also es ist mit einer sehr einfachen Grammatik unterlegte Sprache auch noch. Also kann ich nur empfehlen.
Also schwedischer Tourismusverbandsprecher geht schon.
Ja, weil die alle besser Englisch können. Aber ja, gut. Der Punkt. Mal schauen, was will ich lernen? Schwierig. Ich meine, ich orientiere mich eher an meinen Vorhaben. Also ich habe 2 so Buchprojekte und die würde ich natürlich gern substanziell weiterkriegen. dadurch, was ich lernen müsste, wäre, dass die richtige, den richtigen Schreibmodus zu finden. Und dann hinterfrage ich aber schon, ob überhaupt Buch das richtige Medium ist, um seine Sachen rüberzubringen. Bin aber sehr schlecht in anderen Sachen. Also mich interessiert es nicht, ein Video einzusprechen für TikTok, YouTube oder Instagram oder sonst irgendwas. Also das Real-Format ist nichts für mich. Und das Filettieren in kleine Texte haut auch nicht so hin. Also mein Newsletter kommt nicht so regelmäßig. Vielleicht sollte ich lernen, wie ich meine Sachen kommuniziere.
Ich habe schon das Gefühl, dass du schon kommunizieren kannst, was dir ein Anliegen ist. Und das ist ja auch schon etwas, was man mal können muss.
Ja, ist ja nicht so, dass ich nichts mache. Aber da geht noch mehr.
Aber glaubst du, dass dieses Jahr mit all den spannenden Regierungsprojekten, die vor uns stehen, dass das für dich etwas ändern wird in deinen Vorhaben?
Naja, meine Vorhaben bleiben die gleichen. Die Frage ist, in welchem Tempo ich weiterkomme. Das ist eher von externen Faktoren abhängig. Sprich, wie viel ich sonst zu tun habe und wie viel Zeit ich dafür übrigen kann. Außerdem entwickelt sich alles so schnell. Also die zwei Themen, die ich bearbeite, das eine Thema eben Republik und Religion, das mich ja nach wie vor beschäftigt, das ist noch lange nicht auserzählt. Das wird mir nicht so schnell davonlaufen. Da ändert sich wirklich nicht so schnell etwas. Das andere Thema, das ich habe, ist eher medientheoretisch, beziehungsweise Medienrealität und Medien. Da ändert sich sehr viel, sehr, sehr schnell. Das Exposé für das Buchprojekt, das ich da habe, das ist seit drei Jahren eigentlich schon fertig, aber das kann ich zum großen Teil, will nicht sagen kübeln, aber muss ich schon sehr heftig überarbeiten, dass ich da etwas mache, das dann schnell genug rauskommt, dass es eine Zeit lang zumindest aktuell bleibt. Eben auch ein Grund, mich zu fragen, ob das Buchformat das Richtige ist, um die Menschheit mit meinen Ideen zu konfrontieren. Und dann stellt sich noch die viel größere Frage, will das irgendjemand hören, diese Ideen? Das kommt ja noch dazu. Aber das ist mir erstaunlicherweise gar nicht so wichtig.
Ich bin froh, dass du jetzt von dir aus nochmal diesen Topf aufgemacht hast, diesen neuen mit Medien und Kommunikation. Glaubst du, dass es unter der Regierung, die jetzt wahrscheinlich kommen wird, welche Rolle werden die Medien spielen? Weil es ist ja auch immer ein großes Thema, dass das angesprochen wird mit blau-schwarzer Regierung, das heißt schlecht für die Medien. Glaubst du, es wird dahingehen, dass die Medien sagen, nein, aber jetzt erst recht und ich habe ein Neues und ich habe auch noch was Neues? Oder geht es in die andere Richtung und sagen, okay, wir schauen jetzt, dass wir einfach überleben?
Das ist eine berechtigte Angst, für die, ich sage mal so, die traditionelle Medienlandschaft ist ja seit vielen Jahren massiv unter Druck. Zuerst durch die Digitalisierung nicht unbedingt. Also das Internet hat jetzt die Geschäftsmodelle der alten Medien nicht weggewischt, sondern eigentlich erweitert. Da waren manche viel zu spät dran. Also den Schritt ins Digitale haben manche zu spät ausgeführt, falsch gemacht. Aber das war eigentlich nicht das große Problem. Das sind alles reparable Dinge. Die Medienhäuser gibt's noch. Die hätten mit etwas Glück, hätten die schon viele von denen einfach überlebt und diese Transformation auch geschafft. Jetzt ist aber dann irgendwann Social Media dazugekommen und die Zahl der Informationssender in der Welt hat sie halt vertausend und millionenfacht einfach, weil alle möglichen Accounts, egal ob menschlich, nicht menschlich, egal ob professionell oder unprofessionell, prinzipiell die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung hatten und diese auch nützen. So weit, so banal, das weiß jeder. Bringt aber natürlich trotzdem die Geschäftsmodelle traditioneller Medien stark unter Druck, weil eben diese Intermediären, das heißt die Plattformen, die anderen Accounts, also andere Accounts verbreiten, also die sozialen Medien, Google, Facebook etc. oder Meta und Google mit all ihren Plattformen, auch die Monetarisierung an den Punkten stattfinden lassen, wo die Aufmerksamkeit eben sich konzentriert, also auf ihren Plattformen und nicht irgendwo anders. So, jetzt stehen wir in dieser Situation, dass dass viele Medien einfach, denen fehlt wirklich das Geld zum Überleben, was vor der Hand gar nicht so schlimm ist. Da komme ich wieder mit, der Markt regelt das, weil ich doch der Meinung bin, dass es so viele Medien gar nicht braucht für die ganz normale Übermittlung der Information. Ich brauche in einem kleinen Österreich nicht 27 Tageszeitungen, die APA-Meldungen übernehmen. Da kann ich ja gleich ein APA-Angebot für alle schaffen und dann lese ich über die Ereignisse, die stattfinden. Was wichtig ist, ist natürlich eine ausgewogene Einordnung. Und ausgewogen bedeutet sowohl innerhalb des Mediums als auch über die Medienlandschaft hinweg. So viel einmal zum kleinen theoretischen Einstieg, wie es um die Medienlandschaft bestellt ist und was daran schlimm ist und was nicht. Da kommt die Politik noch gar nicht so richtig ins Spiel. Was jetzt aber das Problem ist, dass natürlich die wenigen, die dann vielleicht doch weniger bestehenden Medien, die noch eine gewisse größere Reichweite haben, weil bei all denen verengt sich ja auch noch die Reichweite, die sie früher hatten, die untergraben werden können, ideologisch. Ja, das ist eben die Systematik Orban, dass man über alle möglichen Mittel und Wege, politischen Einfluss, aber auch die Lenkung von Geld oder wie es in Österreich auch passiert, mit direkter Inseratenkorruption, Medien auch irgendwie gefügig macht, ist ein Problem. Ich habe keine leichte Lösung dafür. Die Lösung kann nicht sein, dass jetzt der Staat selbst alle möglichen Medienhäuser durchfinanziert, damit wir auf die Art und Weise eine pluralistische Medienlandschaft erhalten. Das ist ein Dilemma, in dem wir stecken, aus dem niemand einen einfachen Ausweg hat. In größeren Ländern ist das nicht ganz so ein Problem, weil durch die Marktgröße einfach mehr Medienhäuser mit einer gewissen Reichweite auch überlebensfähig sind. Aber in so einem kleinen Markt wie Österreich ist die Situation schon schwierig. Und in Ungarn natürlich in einem kleinen Sprachmarkt noch viel schwieriger. Das darf man auch nicht vergessen. Also die Situationen sind eben so unterschiedlich. Wir partizipieren zwar am deutschen Medienmarkt nicht direkt mit, also sprich, keine Ahnung, wie hoch der Anteil ist der Bevölkerung der österreichischen, die regelmäßig deutsche Medien konsumieren, aber selbst wenn sie es, also sie würden es wenigstens lesen oder verstehen können, aber selbst wenn das ein größerer Anteil wäre, wäre über österreichische Innenpolitik wahrscheinlich nicht viel zu finden. Checks and Balances. Ich meine, das Einzige, worauf man hoffen und bauen kann, ist, dass sich die ideologischen Ausrichtungen und Schlagseiten der einzelnen Medienhäuser, die an sich nichts Verwerfliches sind, so funktioniert die Welt eben, man muss nur wissen, wo die Leute zu Hause sind, dass sich die in irgendeiner Art und Weise ausgleicht und dass man ein mündiges Medienpublikum hat, das auch einordnen kann, woher eine Information kommt. Also das Wichtigste ist trotz allem kritisches Denken. Und dann stolpern wir ins nächste Problem rein. Wir haben einen Haufen Medienhäuser, die ideologisch mal da, mal dort sind, sich die Waage halten in dem, was sie anbieten. Wir können kritisch einordnen. Und dann gibt es auf einmal eine neue Technologie, die heißt Artificial Intelligence, und die produziert Medien, also produziert Inhalte, die so aussehen, als ob sie die Wirklichkeit wahrhaftig wiedergeben wollen, aber das tatsächlich nicht tun. Und die kann ich einfach in unvergleichlich viel höherem Ausmaß produzieren und in alle unsere Verbreitungskanäle einspielen. Das muss nicht einmal irgendjemand absichtlich machen. Das kann einfach passieren. Im Moment ist es noch, glaube ich, noch überschaubar. Und das Positive ist, dass viele Menschen sich zum Glück eh schon denken, ist das jetzt echt oder ist das künstliche Intelligenz? Ist das fabricated Non-Fiction oder ist das einfach bewusste Manipulation oder ist es ein Snippet? Gestern oder vorgestern oder am Wochenende war die Alice Weidel von der AfD in einem kurzen Ausschnitt zu sehen, der vielfach geteilt wurde. Der war so bizarr, dass die Leute halt wirklich glaubt haben, dass der generiert ist. Sie hat dann nur, was hat sie gesagt, nieder, nieder mit den Windrädern, weg mit den Windmühlen der Schande. Also vollkommen abgedreht. Und das war so entrückt, dass zum Glück, also ich meine, spannend zu beobachten eigentlich, die Leute gesagt haben, die konnten das jetzt nicht mehr einschätzen, ob das echt ist oder nicht. Und wenn dieser Mechanismus sich stabil hält bei den Menschen, dann ist es eh eigentlich beruhigend, ja, weil das deutet darauf hin, dass hier Menschen auf der Suche sind nach wahrhaftiger Information, also ein halbwegs getreues Abbild der Realität zu vermitteln. Ja, und wenn so ein mündiges Publikum sich herausbildet, dann ist ja schon viel gewonnen. Das heißt nicht, dass die Quellen dann auch beliebig sein können. Also da wird sich wahrscheinlich auch sehr viel tun im Bereich Trusted Sources. Also, dass man keine Ahnung, wie die Technologien dann aussehen werden, aber dass man Inhalte watermarkt oder irgendwie kennzeichnet, dass sie geprüft sind. Wobei, ja, man kann natürlich alles fälschen, umgehen und anders machen. Und die Befürchtung ist trotzdem da, dass vielen Menschen das dennoch egal ist. Also Medienkonsum, wie wir alle wissen, also ich bin immer wieder erstaunt, dass ich auf Leute treffe, die sagen, dass sie, also ich behaupte zwar immer, ich lese keine Nachrichten, aber es stimmt natürlich nicht. In Wirklichkeit, ich hänge nicht die ganze Zeit dran und schaue nicht jede ZIP 1 und ZIP 2, sondern tatsächlich nur wenige, aber ich kriege natürlich schon die Ausschnitte mit und weiß, was passiert. Aber es gibt wirklich Leute, die halten sich davon fern. Also Leute, die nicht mitbekommen, dass Koalitionsverhandlungen platzen und dass jetzt blau-schwarz verhandelt wird. Also es wirkt unglaublich, aber gibt's, ja. Also Leute in jungem Alter, ich rede da von 30 bis 40 irgendwo, ja. Aber die gibt's. Und da gibt's viele, die ihre Nachrichten aus Telegram-Gruppen und Facebook-Kommentaren beziehen. Und wir alle wissen, das ist schon eine sehr selbstkuratierte eigene Blase, in der dann wirklich lauter Blödsinn geteilt wird. Und wir haben alle in unserem Umfeld Verwandtschaft, Bekannte, Freunde, Leute, die anfällig sind auf solche Verschwörungstheorien auch und alarmistische Dinge, die halt von irgendwelchen sehr dubiosen Quellen kommen. Ich kriege das auch gelegentlich geschickt.
Ist das, glaubst du, auch ein Thema, auf das wir ein bisschen schauen sollten? Und das ist natürlich, wenn man dir zuhört, wird das sehr offensichtlich, dass es nicht auf jedes Problem eine wahnsinnig einfache und schnelle Lösung gibt. Und dass es manchmal schon auch wichtig ist, sich über verschiedene Varianten von Lösungen zu unterhalten. Und wird diesen verschiedenen Varianten genug Raum gegeben?
Absolut berechtigte Frage. Gilt wahrscheinlich für sehr viele Dinge, dass es mehr als eine richtige Lösung gibt und dass man wahrscheinlich Szenarien durchdenken müsste. Und selbst dann, wenn man es durchdenkt, kann man es nicht genau planen oder wirklich vorhersagen, was da drinnen passiert. Und manchmal muss man vielleicht auch Dinge ausprobieren, um sie zu lösen. Also der ganze Medienbereich ist ein einziges Dilemma seit vielen, vielen Jahren. Es ändert sich immer, es ist immer ein bisschen anders. Es kommen immer gefühlt immer neue Erschwernisse auch hinzu. Mir fehlt mir vielleicht ein bisschen der Optimismus. Ich glaube nicht, dass wir da jemals wieder in einer klarsortierten Welt landen, wo wir Öffentlichkeit und wo es eine gemeinsam geteilte Öffentlichkeit gibt und wo wir Realität irgendwie so ähnlich wahrnehmen, wie das früher vielleicht auch vermeintlich nur war. Das weiß ich, das kann ich jetzt gar nicht einmal beurteilen. Ich meine, da gibt es vor allem zwei Sachen ein. Wir kennen diesen Steve Bannon, der da irgendwie mal gesagt hat, flooding the zone with shit. Das ist eigentlich genau das, was irgendwie leider automatisch passiert. Kann man natürlich auch vorsätzlich machen. Und dann gibt es eine ziemlich gute Beschreibung in einem Science-Fiction-Roman von meinem Lieblingsautor Neal Stephenson. Das Buch heißt Fall or Dodge in Hell. Und da beschreibt er auch so eine Welt, in der durch ein paar Medienereignisse ausgelöst, manche, also da, tatsächlich die Medieninhalte tatsächlich so manipuliert worden sind, dass tatsächlich das ganze Internet absichtlich mit Falschinformationen geflutet wurde und man einfach die Vertrauenswürdigkeit von allen Quellen damit irgendwie gekillt hat und man dann je nachdem, wie wie viel Ressourcen man selbst hatte, sich's leisten konnte, dass man die guten, teuren AI-Filter kauft, die einem dann das, was halbwegs vertrauenswürdig ist, dann noch heraussuchen. Das war nicht der Hauptplot des Buchs. Das war die Erklärung der Einbettung in die dann aktuelle Umwelt. Aber ich fand das sehr interessant, weil das Buch ist schon doch schon 10 Jahre her, dass das rausgekommen ist. Das ist also weit vor dem erschienen, was wir jetzt eigentlich beginnen gerade zu erleben und was halt sich halt wirklich extrem verstärken könnte in den folgenden Jahren. Oder auch vielleicht nicht. Ja. Ich fühle mich jetzt noch nicht bedroht und kann auch sein, dass es auf dem Niveau bleibt, aber es ist sicher eine Gefahr, eine mögliche.
Und that happy note stelle ich die Frage mit der großen für mich und Zuckerfrage, die jetzt nicht unbedingt zupasst, aber muss trotzdem gestellt werden. Nur um das einzuordnen, wir nehmen jetzt am 14.01.2025 auf. Was hat dich in diesem Jahr bisher zum Lachen gebracht und was glaubst du wirklich noch zum Lachen bringen?
Puh, was hat mich zum Lachen gebracht? Sicher oft gelacht in dem Jahr schon, aber es will mir partout nichts einfallen. Ich muss passen.
Obwohl, dieses Jahr hat schon viele Twists and Turns gehabt. Also ich finde das immer interessant.
Ja.
Aber was glaubst du, wird dich dieses Jahr noch zum Lachen bringen? Glaubst du, wird es Stilblüten geben im Parlament, auf die wir uns schon freuen können?
Jede Menge, jede Menge, jede Menge. Wir werden, wenn diese Regierung entsteht, werden wir Personal kennenlernen, von dem wir nicht angenommen hätten, dass es existiert. Keine Sorge. Also ich verlasse mich da voll und ganz auf die FPÖ, dass jeder Tiefpunkt unterschritten wird, den wir bisher kannten. Und ich meine, so leid es mir tut und mir wird das Lachen im Hals stecken bleiben, aber Donald Trump haben wir sozusagen auf der anderen Seite ja genauso. Wenn es nicht so tragisch wäre bei Filmen, was er sagt, es ist so absurd, dass man sich's kaum ausdenken kann. Ich meine, die Geschichte mit Grönland, also sehr ein schlechtes
Kanada?
Kanada, ja.
Golf von Amerika.
Ja, ich finde, man muss ja, man darf das Absurde, das Level der Absurdität nicht teilen, aber man soll's vielleicht versuchen, seriös recht zu rücken und damit hoffentlich nicht auf einen falschen Weg geraten. Aber ich finde ja, dass die EU Grönland schnell ein Kaufangebot unterbreiten sollte, das sehr, sehr hoch ist. Und Kanada auch anbieten sollte, dass sie EU-Mitglied werden. Man muss da in die Vorwärtsverteidigung gehen.
Das finde ich ein sehr interessantes Programm, dass Kanada ein EU-Mitglied wäre.
Finde ich super. Also das habe ich nicht erfunden, gebe ich auch zu. Ich glaube, das war ein Artikel im Economist, den ihr da gelesen habt, der das als Gedankenexperiment ein bisschen entertained hat.
Finde ich sehr interessant. Würde ich persönlich sehr gut finden.
Ja, ich finde das auch persönlich, finde das großartig, wenn es dann freien Personen- und Warenverkehr gibt und Aufenthaltstitel, dann wäre das wunderbar.
Ich glaube nur leider, dass Kanada jetzt auch eine konservative Regierung kriegt, also würde ich eher mal vermuten, eher nicht so.
Ja.
bei all dem, was uns dieses Jahr in verschiedenen Staaten an politischen Führer droht und kommt, glaubst du, dass es auch Sinn macht, das Ganze mit Satire und Humor zu betrachten oder soll man schon mehr auch die Ernsthaftigkeit und was das bedeutet betrachten?
Das eine schließt das andere natürlich überhaupt nicht aus. Ich finde Satire und Humor total wichtig. Ist für mich auch, ich habe sicher auch eine sehr viel weitere Auslegung davon, was möglich ist, vielleicht auch, weil ich ein bisschen älter bin. Und glaube, dass das schon ein wichtiges Mittel ist, um auch mit den Dingen in der Welt umzugehen. Und man kann trotzdem über Sachen, über die man lacht, genau deswegen habe ich das mit Trump auch vorher gesagt, kann trotzdem genauso betroffen sein und verärgert sein und trotzdem darüber lachen. Das geht sich aus. Ich anerkenne, dass es sich für manche Menschen nicht ausgeht, aber so bin ich halt nicht. Und dafür kann ich aber auch nichts. Und auch alle anderen, die so sind wie ich und das so wahrnehmen, auch die können nichts dafür. kann jemand für einen riesen Trottel halten und verachtenswert und nichts davon teilen, was er sagt und trotzdem über seine ganz schlechten Witze lachen. Can't help it.
Ich stelle jetzt mal die letzte mit Milch und Zucker Frage, und zwar Reisen wir in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2030. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
Im besten Fall ist passiert, dass ich ein paar Dinge, die ich schon lange mit mir herumtrage, abschließe und auf die Gefahr hin, dass ich langweile mit meinen Büchern, die nie fertig werden, hätte ich gern tatsächlich 2 Bücher draußen und
die wären.
Die wären. Das eine trägt den Titel eigentlich, nicht nur Arbeitstitel, Deus est Machina. Gott ist eine Maschine. Da geht es darum, dass sich Religion Dinge aneignet. Also wenn wir von kultureller Aneignung sprechen, kann man sich das in etwa so vorstellen, dass Religion sich auch sehr viele Dinge kulturell und inhaltlich aneignet, die eigentlich nicht aus der Religion heraus entstanden sind, aber für deren Zwecke verwendet werden. Keine besonders tiefe Einsicht, aber es gibt noch meines Wissens keine systematische Abhandlung darüber. Meine ist auch nicht besonders systematisch, mehr anekdotisch, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, da auch einmal darauf hinzuweisen. Das andere ist eben ein medientheoretisches Ding, wo ich mich beschäftige, wie Medienrealität sich in Zukunft gestaltet. Das entwickelt sich auch leider immer sehr schnell weiter, dieses Manuskript dazu, beziehungsweise die Outline. Also die 2 Sachen würde ich gerne mal unter Dach und Fach bringen. Und dann trage ich ja seit ungefähr 30 Jahren mit mir herum. Ich habe früher einmal Musik gemacht und es gibt schon, also mitgemacht mit vielen anderen. Und es gibt schon fix und fertig ein paar Tracks, die endlich einmal veröffentlicht gehören. Also das gehört mal, das sind so Dinge, die gehören einfach mal raus. Ja. Das will ich erledigt haben. Ja, aus dem System, ja. In der Antarktis weiß ich nicht, ob ich es in den nächsten 5 Jahren schon schaffe. Da muss ich noch sparen, glaube ich. Aber ja, sonst bin ich mit sehr vielen Dingen sehr leicht zu erheitern. Viel herumreisen ist mir wichtig, vor allem dort, wo es kalt ist. Und das wird sich schon unterbringen lassen.
Warum kalt? Ich verstehe es, aber das ist meine britische Seele. Woher kommt deine Suche nach dem Kalt?
Nee. Keine Ahnung, es hat sich so eingestellt in den letzten Jahren. Ich mag es dort, wo es heiß ist, übrigens auch. Also das ist gar nicht so, dass ich jetzt eine Aversion gegen Hitze hätte. Aber es ist halt zum Beispiel in Island ist es richtig schön und richtig menschenleer. Und wenn ein gewisser, ich will ja nicht frieren dort, wenn ein gewisser Lebensstandard gegeben ist, ist das halt, lebt sich halt sehr gut dort, wo es verschneit ist und menschenleer und vielleicht irgendwo ein Meer in der Nähe ist oder ein Wald. In Island gibt es weniger Wälder.
Also unter den großen Themen, die wir heute so ein bisschen abgehandelt haben, nämlich Politik und Staat und Religion, Medien, Pensionen, menschenleer und kalt, wo hängt dein Herz am größten dran? Was ist so für dich in dieses Jahr und vielleicht nächstes Jahr so, sind Themen, die du größer für dich siehst? Und habe ich eins vergessen? Aura-Fotografie.
Aura-Fotografie ist sehr wichtig. Ich werde das jetzt immer sagen. Wenn irgendwo etwas aufgezeichnet wird von mir, werde ich von Aura-Fotografie sprechen, bis ich es einmal machen kann. Ich habe in dem Sinn keine Schwerpunkte, dass ich sage, das und das ist besonders wichtig. Es ist wirklich eine Mischung aus allem. Ich würde nie nur eine Sache machen wollen. Beruflich habe ich im Moment und auf absehbare Zeit wieder sehr viel mit Politik zu tun und das ist toll, das mag ich, das macht mir Spaß, das will ich beibehalten und daneben will ich einfach genug Zeit haben, diese kleinen anderen Projekte weiterzubringen, über die ich jetzt eh schon viel zu viel gesprochen habe und das sind so meine Schwerpunkte.
Dann würde ich sagen, für heute sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank schon mal vorweg. Vielleicht hören wir uns im Dezember die Folge nochmal an und schauen, was dann passiert ist von diesem auditiven Vision Board, das wir da kreiert haben.
Gefällt mir.
Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest, mitgeben möchtest.
Erstens mal, bevor ich es vergesse, danke für die neuerliche Einladung und die Fortsetzung der Alm-Serie auf dem Mit Milch und Zucker Podcast. Das finde ich sehr ehrenvoll. Ich hoffe, ich habe damit Sepp Schellhorn als häufigsten Gast abgelöst oder zumindest gleichgezogen, bin ich mir nicht sicher.
Fehlt noch eine Folge.
Fehlt noch eine Folge, dann muss ich im Dezember unbedingt wiederkommen.
Vielleicht gemeinsam.
Vielleicht gemein. Na, dann das geht ja nicht. Dann hat
das
er
stimmt,
ja,
das geht nicht. Ja, nein, das geht nicht.
Kann ich nicht aufholen.
Ja.
Ja, ich würde sagen, immer schön optimistisch bleiben. Es ist alles nicht so schlimm. Wir kriegen das alles wieder hin. Die Geschichte bewegt sich in Wellen. Es gibt außerdem keine geschichtlichen Gesetzmäßigkeiten. Alles das, was von vielen so als sehr schlimm wahrgenommen wird, vom Klimawandel bis zu politischen Entwicklungen. Ich glaube, dass das renkt sich alles wieder ein. Pendel oder Wellenbewegungen, die ja doch ein bisschen zurückschwingen. Und ich glaube, wenn man das alles mit einer gewissen Entspanntheit abhandelt, dann wird das auch funktionieren.
Das finde ich sehr, sehr schöne Schlussworte. Und ich finde, die kann man wirklich sich dieses Jahr vielleicht auf das auditive und wirkliche Vision Board, das auch Kalender heißt, aufschreiben.
Sehr gut.
Also bleibt es mir noch zu sagen, danke fürs Kommen mal wieder.
Ja, yes, sehr gerne.
Also wir haben besprochen, dass eigentlich Stammgäste und Ihnen sind die mehr als dreimal waren.
Mhm.
Bei uns. Also es gibt jetzt zwei Stammgäste.
Okay.
Und du bist einer davon. Also bitte.
Das ist super. Finde ich großartig. Ich habe übrigens euer Heferl, habe ich tatsächlich in Verwendung hier. Ich hätte es jetzt auch demonstrativ auf den Tisch stellen können, aber es ist mir zu spät eingefallen. Aber es ist tatsächlich in Gebrauch. Ich habe ja kein durchgängiges Tassenschema und Heferlschema bei mir im Kasten, sondern einfach 20 verschiedene und das ist eins davon.
Das ist sehr schön. Vielleicht gibt es auch eine Stammgast-Edition.
Schauen wir mal. Ja.
Also damit bleibt es auf jeden Fall Danke zu sagen. Wir werden die Folgen, die du schon gemacht hast, mit uns und mit anderen und alleine und überhaupt vertagen in den Shownotes. Und wo man diese Folgen findet, findet man auf unserem Blog unter www.mitmichundzucker.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.